So, ich möchte euch begrüßen jetzt zu dem letzten Nachmittagsprogrammpunkt, Workshop. Der Bibel treu, ohne die Bibel zu lesen. Warum das Bibellesen abnimmt in unserer Gesellschaft, das ist jetzt unser Thema. Ich hoffe, ihr seid frisch genug jetzt nach der Kaffeepause und ich möchte euch einladen zu einer spannenden Herausforderung. Im Prinzip geht es um drei Punkte heute Nachmittag. Im ersten Teil möchte ich festhalten, das Lesen grundsätzlich und insgesamt in unserer Gesellschaft geht zurück. Der zweite Aspekt, eigentlich sind wir eine Religion, die auf ein Buch orientiert ist, nämlich die Bibel. Und was macht eine Buchreligion mit praktischen Analphabeten in der Gesellschaft? Und im dritten Teil wollen wir Lösungsversuche gemeinsam erarbeiten. Es ist ja ein Workshop. Zunächst möchte ich mit einer Geschichte anfangen, die der John Stott einmal erzählt hat, aber nicht im Zusammenhang mit Lesen. Er erzählt eine Geschichte in einem sowjetischen Kolchosebetrieb. In so einem sowjetischen Betrieb sitzt der Portier am Werksportal und er beobachtet, wie jeden Tag jemand mit einer Schubkarre das Werksgelände verlässt. Und er kontrolliert und er sieht nur Stroh und Strohwolle drinnen in der Schubkarre. Nächsten Tag wieder. Übernächsten Tag wieder. Er findet nie etwas, was da rausgeschmuggelt wird aus dem Werksgelände. Und eines Tages fragt er diesen Werkmann, sagt, Genosse, was schmuggelst du eigentlich? Und er sagt, Schubkarren. Das ist für mich ein springender Punkt. Wir achten auf Dinge, aber vielleicht geht uns insgeheim was ganz anderes Wesentliches verloren. Wir kämpfen zum Beispiel um Verständnis um die Bibel und auf der anderen Seite von der Hintertür, ganz von unerwarteter Seite, werden wir elementar unterhöhlt und wird die Bibel in ihrer Autorität gebrochen. Und von daher in meinem ersten Teil, ich möchte die Alarmglocken läuten. Also ich selber muss sagen, aus der Praxis, zusehends und immer mehr mit halb blind muss man das schon beobachten, das Leseverhalten in der Gesellschaft geht zurück. Und das geht elementar auch uns an, wo wir auf ein Buch aufbauen, indirekt. Zunächst einmal ein Rückblick, und da könnte man jetzt viele christliche Bemühungen hineinnehmen. Viele haben in den vergangenen Jahrzehnten wirklich wachsam und entschlossen einen Kampf geführt gegen die historisch-kritische Methode. Und ich kann nur sagen, Dankeschön. Und sie haben damit noch größeres Unheil verhindert. Andere haben unbiblische Lehren und Strömungen entlarvt und mutig bekämpft. Auch ihnen gebührt der Dank. Aber gleichzeitig, während wir ausschauen nach fremden Lehren und Strömungen und verdächtigen Bemühungen, die unsere Schrift angreifen oder das Wort Gottes angreifen, gleichzeitig ist in unseren eigenen Reihen sozusagen innerhalb unserer Festung Unheil passiert. Selbst die Leute in unseren Gemeinden kommen ohne Bibel in den Gottesdienst. Sie kommen mit einem sie kommen nicht mehr mit dem Lesen zurande. Das Buch ist ihnen zu dick. Die Schrift ist ihnen zu klein. Und wir haben mit einer Bedrohung zu kämpfen. Jetzt sage ich es einmal ganz, ganz provokant, die vielleicht die massivste Bedrohung gegen das Wort Gottes in der Gegenwart ist. Die postmoderne Generation funktioniert ohnehin mehr praktisch als intellektuell oder also in Dimensionen wie Wahrheit und Ähnliches, sondern auch gerade auf dieser praktischen Ebene wird in unseren Tagen massiv jegliches Buch angegriffen, eigentlich durchs Leseverhalten, aber auch unser Buch, wenn ich das so sagen darf, die Heilige Schrift. Und die listige Schlange sozusagen hat sich Geniales geleistet, wieder einmal. Die gefährlichsten Bedrohungen sind nämlich jene, die wir gar nicht wahrnehmen. Ich habe einmal russische Gäste bei mir im Haus gehabt, und da war so Fliegenzeit, ja, und da habe ich was gelernt von diesen jungen Burschen aus Russland. Die haben während dem Gespräch, haben sie die Fliegen so getilgt. Und da habe ich was gelernt, wie man Fliegen tötet, ja. Nämlich nicht ruckartig. Eigentlich alles Plötzliche, Ruckartige gilt zu vermeiden. Die Fliege ist dann wertlos und am stärksten bedroht, wenn sie die Veränderungen gar nicht wahrnehmen kann, wenn die Veränderungen so schleichend, so langsam laufen, dass es keinen Überraschungseffekt auslöst. Einen Überraschungseffekt kann sich schnell abwehren. Wenn die Kuh mit ihrem Schwanz ausschlagt, da ist die Fliege gewappnet. Aber diese ganz langsamen Bewegungen dieser jungen russischen Brüder, denen waren unsere Fliegen damals nicht gewappnet. Da habe ich viel gelernt. Ja? Das gilt nämlich auch für uns in den Gemeinden. Die langsamen Veränderungen in unserer Gesellschaft, die spüren wir am wenigsten. Die schleichende Inflation sozusagen. Und die plötzlich kommen, die können wir kaum beeinflussen. Von daher, in den 60er, 70er Jahren war das große Schlagwort Alarm um die Bibel. Ja? Ich möchte auch heute sagen, Alarm um die Bibel. Aber in einer anderen Liga, in einer anderen, vielleicht sogar noch viel gefährlicheren Welle, in einer satanischen Angriffswelle gegen unser Buch, von einer völlig unerwarteten Ecke. Leider wird es auch nicht auf unseren theologischen Seminaren und so weiter gepusht oder gepredigt oder so. Ja. Wir sind eigentlich schleichend eingeholt und überrumpelt worden, ganz clever und genial überrumpelt worden, auch in unseren Gemeinden, was das betrifft. Und ich kann dann Beispiele erzählen und ihr werdet es schnell bestätigen können, die Folgen sind eklatant. Alarm! Wir haben, das man nicht vergessen, wir leben in einem geistlichen Kampf und es ist eigentlich dieser listigen Schlange ganz egal, von welcher Seite sie angreift. Ja. Sie kann das still machen, sie kann das plötzlich machen, sie kann das radikal machen, Hauptsache es greift. Sie kann sich tarnen und still machen. Und ich würde sagen, über eine Veränderung, eine breite Veränderung in der Gesellschaft schlechthin, ist es gelungen, eine Verheerung anzurichten. Die Bedrohung kommt mehr oder minder diesmal ganz, ganz breit. Mehr oder minder aus der Mitte unserer Gesellschaft und sie ist in unseren eigenen Reihen. Auch die Leute, die sich jetzt erst bekehren, wir haben also sehr viele Migranten und so weiter, aber auch aus der autochthonen Bevölkerung, also deutschsprachige, was ich alteingesessene Wiener, ja, das Leseverhalten lässt rapide nach. Die Seuche ist bereits an Bord. Ja. Die Schubkarren werden laufend geschmuggelt. Und ich möchte nur zwei Beispiele rauspicken. Man könnte jetzt viele sagen, die jetzt eher auf dieser praktischen, gar nicht auf der intellektuellen Ebene gegen die Bibel ansetzen, ja, sondern die auf dieser praktischen Ebene ansetzen. Ein Resultat unserer Gesellschaftsveränderung ist, dass wir uns kaum mehr konzentrieren können. Nicht nur die Schüler in der Schule, in der Klasse, sondern genauso auch Erwachsene. Wir können kaum einen anständigen Absatz denken. Wir denken überhaupt nicht mehr. Wir lassen denken. Ja? Übrigens, wo lasst ihr denken? Ja? Wir lassen denken und wir können uns kaum mehr konzentrieren, um zum Beispiel über einen Text nachzusinnen. Eine elementare Fertigkeit, die eigentlich ein Bibelleser braucht. Oder, und da möchte ich heute mehr verweilen. Wir können in unserer westlich geprägten Gesellschaft kaum mehr sinnerfassend lesen. Kaum mehr sinnerfassend lesen. Und damit haben wir ein riesiges Problem. Alarm. Seuche an Bord. Schlagzeilen innerhalb also der letzten Wochen oder im vorigen Jahr, das ist jetzt alles auf Deutschland begriffen, beim Stern Chefredakteur gefeiert, beim Fokus Chefredakteur gefeiert, Spiegel damals Chefredakteur praktisch gefeiert, FAZ, ähnliche Situation, stellen Mitarbeiter ein. Und so könnte man, manche Zeitungen sind ganz eingegangen, Print, gelesener Stoff oder lesbarer Stoff geht zurück. Ja? Und das, also das sind ja Millionenbetriebe, macht sich in solchen Schlagzeilen dann bemerkbar. Junge Menschen lesen nicht mehr. Das ist übrigens, das haben wir so die Printleute analysieren lassen, das ist eine Werbeträgeranalyse, aber das Leseverhalten 1945 zu 1995 geht zurück. Das ist jetzt ein bisschen eine kompliziertere Grafik. Ich möchte euch auch nicht mit Grafiken zu sehr plagen, aber das Zeitbudget, das verwendet wird, um zu lesen, wenn man alle Schrift zusammenfasst, da gehören also dazu diverses, das ist ein Flyer oder Bücher oder Zeitungen oder Werbekataloge, Modemagazine, Beipackzettel von Medikamenten, Werbeanzeigen während dem Autofahren, Zeitschriften und Comics. Also wenn man all dieses Zeug, was irgendwie Buchstaben hat, ja, zusammenfasst, dann bekommt man eine Zeitbilanz und die wurde beobachtet und da kann man mal Verschiedenes erkennen, dass zum Beispiel ältere Leute mehr lesen, ja, ist auch vielleicht mehr so Lebensruhe oder Zeit da. Man kann zum Beispiel merken, dass 15- bis 18-Jährige kaum mehr, also zum Beispiel bei den Männlichen, das sind 15, das sind grob 8, sind grob 20 Minuten, die 15- bis 18-jährige Burschen, sagen die Österreicher, lesen. Ja, in den jungen Jahren sind die Männer oder die Männlichen rückständiger und in den späteren Jahren lesen die Männer interessanterweise mehr in der Pension und so als Frauen. Aber insgesamt ist die Lesezeit, da ist ja wirklich alles zusammengefasst, nicht berauschend. Das spüren die Tageszeitungen, Rückgang der Werbeeinnahmen in Printmedien -50% in der Zeit von 2000 bis 2010, also innerhalb von einer Dekade. Da geht es um hunderte Millionen. Auf der anderen Seite, Google macht zusammen mehr Cash aus Werbeeinnahmen als alle Printmedien weltweit zusammen. Ja, das ist auch nicht ohne. Jetzt haben wir eine prekäre Situation. Es geht uns, wie die Österreicher sagen, ans Eingemachte. Ja, das geht in den Kernbereich. Schwierigkeiten mit Schrift, mit Printmedien. Alarm. Ein bisschen was zur Lesekompetenz. Lesen ist eigentlich Hightech im Gehirn. Ja, also das ist ja nicht so ohne. Wenn man sich da analytisch damit beschäftigt, da geschieht also eine Menge an Prozessen. Aber wir haben schon Schwierigkeiten und damit Lesekompetenzgrenzen. Informationen überhaupt, es geht um Informationen zu ermitteln, das ist einmal das allererste, aber dann auch zu interpretieren, das ist schon also etwas mehr als nur zu glotzen und wahrzunehmen, aber es braucht eigentlich noch mehr bei einem tieferen Text oder bei Texten, nämlich auch zu reflektieren, das heißt persönlich zu reflektieren, ein eigenes Urteil zu bilden und selber zu bewerten. Das ist noch was anderes, als mit Informationen bombardiert zu werden, so ein Flächenbombardement, sondern selber zu interpretieren, zu reflektieren und zu bewerten, ist eigentlich wesentlich mehr. Da muss was geübt sein, da ist ein kräftiger Denkprozess notwendig. Übrigens, beim Bibellesen natürlich um und auf. Ja, also um und auf. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Römerbrief, elementar wichtig. Aber genau diese Kompetenz geht verloren. Das heißt, die PS, die das Wort Gottes, die Kraft des Wort Gottes so quasi mit sich bringt, die greifen nicht richtig, die bringen wir nicht, oder die kommt nicht an, wir haben das Werkzeug nicht dazu, diese Sache auszulöffeln. Ja? Oder was soll ich da für Beispiele nennen? Übrigens, bei Nagetieren zum Beispiel, also ganze Nagetiergesellschaften verhungern dann, wenn ihr Gebiss kaputt wird, oder Nagetiere verhungern, ja, deren Gebiss kaputt wird. Ja. Sie können sich nicht mehr selber ernähren. Und mir kommt vor, wir sind sowas wie eine Gesellschaft, die sich, was den Tiefgang, was Eigensteuerung, eigene Entscheidungen betrifft, die sich nicht mehr selber ernähren kann, die nicht mehr selber eigene Urteile bilden kann, die nicht mehr reflektieren und bewerten kann und die damit, was passiert dann, wenn man selber nicht mehr, wenn man zwar bombardiert wird, aber nicht mehr reflektieren und bewerten, zu bewerten versteht, was passiert dann? Man wird fremdgesteuert, man wird manipulierbar, ja, man wird ja, über den Tisch gezogen. Also von daher ist geschriebenes Wort so elementar wichtig, weil da kann ich selber, also da muss ich förmlich selber Entscheidungen treffen, ich muss so quasi mir ein eigenes Bild machen, ja, und ein Weltbild formen, nämlich durch eigene Reflexion und durch Bewertung. Das ist was anderes, als wenn mir etwas, wie die Österreicher sagen, aufs Auge gedrückt wird, auf das Auge gedrückt wird für ja, genau. Also selber ein Bild machen, oder auch das Wort Weltbild gefällt mir in dem Sinn, ist was anderes, als es wird mir etwas aufs Auge gedrückt. Aber das kann passieren, wenn wir nicht mehr reflektieren können. Wir haben in der ArGÖ in Österreich eine Umfrage gemacht, 1985. Damals war es so, dass 3,4% unserer Leute in den freikirchlichen Gemeinden sind durch das Lesen eines Buches zum Glauben gekommen. Vielleicht von den, gibt es welche aus der Gemeinde? Ist jemand von da durch das Lesen eines Buches zum Glauben gekommen? Was hast du da gelesen? Neugierig sind wir.
Inspiration und Autorität der Bibel von René Pasch.
Habt ihr das gehört? Inspiration und Autorität der Bibel von René Pasch. Wie dick ist das Buch?
So. Das hat ungefähr 450 Seiten.
450 Seiten, ja. So ist man in den, was war das, 85, so vielleicht
80
zum Glauben kommen. Ist das typisch für, was haben wir jetzt, 2015? Ist überhaupt nicht typisch, ja. Durch so ein Buch zum Glauben gefunden, das ist ja schon makaber, das ist eine Sondermarke, ja.
Ich bin eine Sondermarke.
Sowieso. Und das zeigt die schleichende Inflation in der Gesellschaft. Ja? Da ist Handlungsbedarf. Wie schaut es aus mit unseren Büchertischen? Ich frage immer wieder die Leute, was Büchertischumsatz betrifft. Ich habe den Eindruck, der Bücherverkauf nimmt ab. Die Büchertische werden immer schmäler, in den Gemeinden gibt es das teilweise gar nicht mehr gescheit. Okay, es werden noch Bücher gekauft, die stehen dann im Regal zu Hause. Okay, also nicht nur die nächste Woche, auch das nächste Monat und das übernächste und das nächste Jahr. Und irgendwann will man sie lesen, ja, aber sie werden nicht mehr gelesen. Also zwischen Bücherumsatz und gelesen ist auch noch einmal ein Unterschied. Aber wenn wir ehrlich sein, das trifft ja uns auch. Ja, also es ist okay. Also wir sind bei dem Thema Achtung, schleichender Angriff von ungewohnter Seite. Warum haben wir überhaupt Gottes Wort in geschriebener Form? Es ist schon interessant, dass sich unser Herr und Gott gebunden hat, selber fixiert hat freiwillig, ein geschriebenes Wort. Er macht sich selber nachprüfbar. Er lässt uns, er hat sich selber fixiert und wir können ihn selber prüfen aufgrund seines Wortes. Und wir können auch, damit haben wir auch viele, viele also Vorteile, wenn wir das nicht, viele wollen was schriftlich, ja? Kannst du mir das schriftlich geben, wenn wir in Zweifel kommen oder so. Also das geschriebene Wort hat was ganz Besonderes, Wertvolles, Konstantes, was Überprüfbares, was es ist was ganz anderes. Stellt euch vor, den Jakobusbrief zu vermitteln in YouTube-Videos. Wäre das möglich? Ethische Prinzipien? Also es wäre eigentlich schwer. Das geschriebene Wort hat seinen Grund, aber wir haben jetzt einen Erosionsprozess, würde ich mal sagen. Wir haben eine Veränderung im Leseverhalten und das Buch, das ist so wie in der freien Wildbahn, hat viele natürliche Feinde. Ja, das sind also sehr stark bildorientierte Medien. Diese Platte kennt ihr, die lege ich jetzt nicht auf. Aber da gehört sicher dazu Internet, TV und so weiter. Und es ist auch interessant, dass statistisch gesehen die viel Seher, also die viel Fernsehstunden konsumieren, ja, das geht ja bei manchen also in immense Stunden, ja, dass die viel Seher gleichzeitig wenig Leser sind. Ja. Und umgekehrt, dass die viel Leser, also die sehr viel lesen, kaum viel Zeit vor dem Fernsehschirm verbringen. Ein paar Trends im Leseverhalten, noch immer in dieser Alarmstufe 1. Das ist jetzt eine Statistik von Deutschland 2008, das ist schon ein bisschen rustig. 25%, das ist jeder vierte Deutsche, nimmt kein Buch zur Hand. 16% machen das selten, ab und zu. Also so schaut es daheim aus. Das ist unsere Gesellschaft. Das sind die Leute unser Gegenüber, die wir zum Licht des Evangeliums führen wollen, mit einem Buch. Ja? Das ist unser Gegenüber. Also wir müssen uns einstellen, irgendwie beim Fischen, auch auf die Fische und auf das Fischverhalten. Ja? 41% lesen kaum oder gar keine Bücher. Ich wiederhole, da muss uns kalt über den Rücken laufen. Ja? 41%, zumindest den Deutschen, jetzt sind wir gerade bei den Deutschen, ja? Wir kommen gleich zu den Österreichern. 41%, das ist eine deutsche Statistik, lesen also kaum oder gar keine Bücher. Also das, nach Bildungsabschluss merkt man da Unterschiede. Also Abiturienten, die haben also bessere Werte, das ist klar. Und je schlechter die Bildung, desto schlechter im Trend des Leseverhalten. Das überrascht uns nicht. Interessant ist, dass die Vielleser völlig in einer eigenen Liga spielen. Ja? Die lassen sich davon überhaupt nicht beeindrucken. 2% lesen mehr als 50 Bücher im Jahr und 6% immerhin 20. Also das gibt es auch gleichzeitig. Aber damit zeigt sich eine Spaltung der Gesellschaft in eine Wissenselite, die in Zukunft, also wo Wissen eine immer größere Rolle spielt, viel mehr in der Hand hat und in ein manipulierbares Fußvolk, das irgendwie durchgefüttert werden muss. Trotzdem muss man sagen, das Lesen ist noch nicht grundsätzlich in Gefahr. Eigentlich wird durch unsere Schulbildung seit dem 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, sollte es eigentlich keine Analphabeten mehr geben. Ja? Aber auch Jugendliche lesen noch. Ja? Es kommt nur darauf an, wie wird gelesen. Es ist ein Unterschied, ob ich eine SMS lese am Handy, ja? Oder ob ich einen komplizierteren Abschnitt liest in Psalm 119, der sich nur wenig unterscheidet vom Abschnitt zuvor und wo eine Tiefe drinnen steckt, die einmal freigelegt werden muss. Und das muss man können. Ja? Und wo man sich dann drüber freuen kann. Die Angaben von Jugendlichen selber schauen ein bisschen besser aus, aber da ist alles lesend zusammengefasst, ich kann es kaum glauben. Das ist auch ein bisschen werbegesponsert, da bin ich manchmal verdächtig, aber ich will es einfach so zeigen. Aber 41% der Gesellschaft lesen kaum oder gar keine Bücher. Ja. Das, wenn man da jetzt in der U-Bahn fährt oder da in unserer Gegend, so schaut das, die Szene aus. Jetzt, in Deutschland hat man begonnen, große Studien zu machen, diese Level 1-Studie Leo, Universität Hamburg. 5 Millionen Erwachsene sind sowas, sagt man, funktionelle Analphabeten. Das heißt, sie kennen zwar das Alphabet, A, B, C, ja, sie können lesen, aber sie sind keine praktischen Leser mehr. Ja. Sie kommen irgendwie noch mit der Schrift zur Rande, aber Lesen ist nicht mehr das Medium, mit dem Sie was anfangen können. Das entspricht immerhin 14,5% der arbeitsfähigen Bevölkerung. Das hat auch volkswirtschaftlich Folgen. Ja? Also es hat auch andere gesellschaftliche Folgen fürs Bruttonationalprodukt und so weiter. Aber das berührt uns jetzt weniger. 17,5% verfügen über schwache Lesefertigkeiten. Und eklatant, jeder Sechste bis Siebte im erwerbsfähigen Alter kann auch mit einfachen Texten nichts mehr anfangen. Österreich, ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Wir haben ja Schulbildung, wir haben ja da, was ich auch, Pflichtschuljahre, das sind schon 9. Und trotz Schulbildung, ja, da können am Ende ein Fünftel aller österreichischen Schüler nicht ausreichend fließend lesen und den Sinn von Gelesenem verstehen. Trotz 9 Jahre Schulbildung oder 8 Jahren Schulbildung. Ich erlebe das so, Bibelkreis. Früher haben wir das so öfters gemacht, man liest einen Abschnitt, also Männerkreis zum Beispiel, ja, da vorne. Man liest einen Abschnitt, so jeder liest ein bisschen was. Ja, und was passiert dann? Männer, also Leute, gerade in der Früh habe ich darüber ausgetauscht, die im Berufsleben noch halbwegs so tüchtige Posten haben, Leiter von Verkauf und Lagerleiter und solche Leute. Und sie lesen, man kann fast nicht hinhören, ja, wenn man merkt, wie sie sich plagen beim Lautlesen. Ja. Es schmerzt einem zuzuhören, wie jemand, der in den letzten Zügen liegt. Und dann, wenn sie gelesen haben, wissen sie nicht, was sie gelesen haben. Interessant, ja. Und das selbst nur, wenn man einen Satz liest. Ja, sie können noch. Dabei haben sie schon ein bisschen vorgezählt, das sind ja nicht blöd, die österreichischen Männer, ja. Sie zählen vor, der fängt mit Vers 1 an, 2, 3, 4, 5, da bin ich der Sechser. Und dann konzentrieren sie sich nur auf den Sechservers. Ja. Sie wissen also auch nicht, was die anderen gelesen haben, aber sie kriegen den eigenen Vers nicht über den Tisch gehört und wenn sie ihn gelesen haben, verstehen sie ihn nicht. Von Reflektieren, von einem ganzen Absatz gar nicht zu reden. Leute, was sagt ihr? Ist da nicht notwendig, dass wir uns darüber Gedanken machen? Ist das nicht auch ein Thema, mit dem wir uns im Rahmen des Bibelbundes oder so beschäftigen müssen? Ja? Sonst verhungern wir. Ja? Es geht ans Eingemachte. Der Anteil an den Schülern der untersten Kompetenzstufen, also im Lesen, also das ist bei uns im Polytechnischen, das ist eine Katastrophe. Ja. Da kann die Hälfte kann eigentlich mit Text nichts mehr anfangen. Eine reine Katastrophe. Ja. Österreich. Ich habe jetzt schneller weitergeschalten. Die Print- oder die Zeitungsherausgeber haben, also da gibt es Studien und es gibt verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen mit unterschiedlichen Leseverhalten Wenn ihr da unten schaut, falls ihr das lesen könnt, also die Gesellschaftsschicht, die mehr um Festhalten und Bewahren orientiert ist, und die noch der Oberschicht angehören, die sind noch eher die Zeitungsleser. Aber viele andere beschäftigen sich mit ganz anderen Medien und gehören nicht einmal mehr zu den Zeitungslesern. Und wir haben gerade vorher festgestellt, dass die Zeitungsleser schon aussterben. Ja, das sind schon Dinosaurier. Ja. Der Bibel treu, ohne die Bibel zu lesen. Ich habe jetzt mehr allgemein den Hebel angesetzt, ohne, ihr merkt es, ohne lesen zu können, in einem notwendigen Maß. Um das geht es ein Stück. Und das war ein Alarmruf. Und ich komme jetzt zum nächsten Punkt. Eine Religion des Buches, entschuldigt, wenn ich das so sage, oder was macht eine Buchreligion in einem Volk oder mit einem Volk von praktischen Analphabeten? Und das ist jetzt unser nächstes Thema, die exakteren Trends, was Analphabetismus betrifft. Nur ganz grob, und ich möchte da jetzt nicht den großen Lehrmeister spielen, ich bin eigentlich nur von der praktischen Not mit dem Thema konfrontiert. Zunächst einmal, weil mich der Bücherrückgang so ärgert. Ja. Aber jetzt merke ich, es geht beim Bibellesen genauso zurück, weil es insgesamt zurückgeht, das Lesen. Es gibt einen primären Alphabetismus, also das sind jene, die eigentlich nie ordentlich lesen gelernt haben. Die haben zwar in der Schule ABC und die können was runterbuchstabieren, aber sie waren nie praktische Leser. Und man kann sagen, diejenigen, die nicht, bei uns heißt in der vierten Volksschule, also voll flüssig lesen können, also normal so mit 100 Zeichen, 150 Zeichen, Wörtern pro Minute, da sollte man nämlich ordentlich lesen können. Die werden es kaum mehr schaffen im Leben. Das ist tragisch. Ja. Da beginnt nämlich bei den einen die Lesewut. Ja, da beginnen, was ich, die Mädchen Pferdebücher zu lesen und die Burschen, was ich was, also die Jungs, sagen die Deutschen. Ich weiß nicht, wie sagt sie in der Schweiz zu Jungs, Burschen, Burber, genau. Die beginnen dann andere Bücher zu lesen. Aber wer es in der vierten Klasse, also Grundschule, Volksschule, nicht geschafft hat, der wird es kaum mehr schaffen. Ich habe einen Architekturstudenten, neben seiner Bibel, der hat ein einziges Buch, besitzt er noch. Ja? Ja, kann man das überhaupt nicht vorstellen. Das gibt es heutzutage. Leben in unserer Stadt. Ja, gehen in die Gemeinde. Ja. Also primärer Analphabetismus. Dann gibt es einen sekundären. Die haben zwar einmal das alles gründlich gelernt, aber dann das alles wieder verlernt. Irgendwie haben wir alle alles Mögliche wieder verlernt, was wir einmal beherrscht haben, weil es nie richtig trainiert und weiterentwickelt und geübt wurde. Aber deren sind viele. Und gerade im Erwachsenenalter oder in Bibelkreisen begegnen sie uns dann. Und dann gibt es den funktionalen Analphabetismus, ich habe es jetzt der Einfachheit über, die haben körperliche, psychische oder sonstige Grenzen, Augenprobleme, alles Mögliche, Gedächtnisprobleme, die können einfach mit Texten nichts mehr anfangen. Das haben wir schon ein bisschen festgehalten, dass Mädchen mehr lesen als Jungen. Mit Sicherheit spielt die Sozialisation, also vor allem auch Elternhaus, eine Rolle. Und das wird dann im dritten Block wichtig, wenn es darum geht, Alternativen oder wie soll ich sagen, Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Auch spielt mit, dass den Burschen, den Buben, den Jungs, den Knaben wird das Lesen auch also irgendwie ein bisschen schwerer gemacht. Das hat manches zu tun mit der Auswahl der Literatur, dann, dass die ersten Unterweisungen sehr stark weiblich orientiert sind, also die ganze Bildungswege, Kindergarten und so weiter ist sehr stark weiblich, und da tun sich die Burschen dann schwer, und es ist aus der Mode für Jungs sozusagen zu lesen. Das ist nicht in, das ist nicht cool. Ja? Aber es gibt auch andere soziologische Faktoren, da ist man sich noch nicht ganz klar. Lesen ist im jungen Alter eher Mädchensache. Also praktischer Analphabetismus meint nicht völlige Analphabeten im wirklich krass wörtlichen Sinn, sondern das sind Leute, die eben Mühe haben und eigentlich Texte nicht lieben. Ja? Also wir setzen ihnen etwas vor, zum Beispiel mit einem christlichen Buch oder gar mit der Bibel, aber sie lieben Texte grundsätzlich nicht. Sie haben eine gewisse Buchstabenallergie. Ja? Und das macht ihnen Probleme. Und das macht ihnen nicht nur, also das macht nicht nur uns Probleme in der Gemeinde, sondern das hat auch im Berufsleben immer mehr Folgen. Ja? Dass immer mehr, also die ganz einfachen Arbeitsplätze, man kann nicht alles mit Piktogrammen irgendwie lösen. Ja? Also der nicht lesen kann, der kann sich manchmal verletzen oder zur falschen Chemieflasche greifen, ja? wenn er Putzmittel A vom Putzmittel B nicht unterscheiden kann. Da kann es Tote geben. Ja? Okay. Es hat also eine kulturelle Bedeutung, also diese Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen, das spielt in der ganzen Gesellschaft, im Berufsleben eine Rolle. Das spielt eine Rolle, zum Beispiel in den USA, die Rekruten, also da hat man beim Militär Schwierigkeiten, weil die Rekruten die Gebrauchsanweisungen nicht mehr verstehen können. Also sie können es buchstabenmäßig lesen, ja, aber sie können es nicht mehr gescheit deuten, ja, weil die Lesekompetenz bei vielen unausgeprägt ist, unentwickelt ist, unterentwickelt ist. Und jetzt könnte man das auch ein bisschen als Steigerung nur hernehmen. Ich habe zum Beispiel lange einen totalen Analphabetismus, gibt es ja auch noch, über einen Kurden, also lang bei uns im Haus wohnen lassen, und dessen Frau, also die ist dann später nachgezogen, die kann überhaupt nicht lesen. Ja? Das heißt, wenn die heim in die Türkei gefahren ist, musste immer jemand mitfahren, weil die konnte überhaupt nicht am Flughafen oder irgendwo irgendetwas lesen. Ja, und es gibt viele solche, auch in unseren westlichen Ländern, die überhaupt nicht lesen können. Aber die nächste positive Steigerungsstufe ist, also manche haben Schwierigkeiten, Ortstafeln zu lesen, die einfachsten Wegweiser, ja, also zum Beispiel eine Ortsangabe, was ich 100 Kilometer nach Berlin oder so. Also das ist schon bei Kurztexten oder drei Wörtern alarmierend, und nicht alles kann man mit Piktogrammen, mit Bildern lösen. Ja. Oder kaum. Warnungstafeln. Ja. Nächste Stufe dann mit höheren Ansprüchen ist schon einen Medikamentenbeipacktext zu lesen. Bedienungsanleitungen für Geräte. Da ist schon mehr verlangt als nur langsam fahren oder irgendwie so zwei Worte Kurzanweisung. Aber all das gehört zum praktischen Analphabetismus. Von Büchern und so weiter rede ich gar nicht. Jedenfalls, Bücher setzen eine ganz andere Lesekompetenz voraus. Letztlich hilft auch das Internet in gewisser Weise, Texte zu lesen. Aber ich werde es gleich zu spüren bekommen, oder wir werden gleich sehen, dass es auch viele Grenzen hat. Internetlesen ist eine andere Kategorie, fördert eine andere Lesekultur. Jetzt sind wir bei der Lesegeschwindigkeit. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Das ist jetzt ein Volksschüler, so ein Drittklässler, 9 Jahre ungefähr, der sollte 100 Wörter pro Minute lesen. Also das ist ganz langsam. Wenn man laut liest und langsam liest, kriegt man es locker auf 150 Wörter. 300 sollten eigentlich für jeden also drinnen sein, das ist noch gar keine besondere Leistung. Und jetzt kommt die Eigenart des Lesens ist, wenn es jetzt darum angeht, einen Inhalt zu verstehen, ja, dann muss ich also nicht nur Buchstaben, sondern auch Wörter im Kurzzeitgedächtnis abspeichern, dass es verarbeiten kann als Sinnesabschnitt. Erst dann bin ich in der Reife, nicht nur einen Buchstabensalat irgendwie wieder zu geben, sondern dann über den Gesamtbogen sozusagen nachzudenken oder den wiederzugeben. Und das verlangt etwas ab. Das heißt, viele lesen so langsam, das hat was mit der Lesegeschwindigkeit zu tun. Seid ihr noch da? Ist das zu anstrengend? Geht das noch am Nachmittag? Wenn ich nämlich so lange brauche, um mich Buchstabe oder Wort für Wort durchzubeißen, ja, dann ist mein Kurzzeitgedächtnis, also der Kurzzeitspeicher schon wieder überfordert und dann weiß ich den Gesamtsatz nicht. Und dann kann ich den Gesamtsatz weder deuten noch wiedergeben, schon gar nicht reflektieren und schon gar nicht weiterdenken, also in mein Leben übersetzen und so weiter. Das heißt, es ist besser, um solche Leute abzuholen, mit kurzen Sätzen zu arbeiten. Ja? Weil das kriegen sie noch eher hin. Weil 8 Worte sollte man möglichst nicht mehr überschreiten, weil wir zu viele haben, die über 8 Worte in ihrem Gedächtnis nicht mehr abspeichern, also kann man kaum mehr abspeichern. Ja? Die lesen so langsam, die können keine 16 Worte abspeichern. Ja? Und damit können sie nichts damit anfangen. Noch schwieriger wird es, wenn ein einziges Fremdwort drinnen ist. Ja? Jetzt hätten sie fast den Bogen geschafft, ja? Aber das eine Wort, das können sie nicht übersetzen, das löst keine Assoziationen aus in ihrem Kopf und sie können mit dem Satz nichts anfangen. Müssen sie noch einmal lesen und so weiter. Also da merkt man, so leicht ist das gar nicht lesen. Ja, jetzt haben wir schon selber schwer. Ne? Und jeder kann einmal so abstocken, wie viel er eigentlich liest und ob man nicht da auch... Also man spricht da von Sakkaden, was also diese Sinnabschnitte betrifft und was den visuellen Wortschatz, den ich so mehr oder weniger im Gesichtsfeld halten kann, was den betrifft. Das bringt uns zu Ableitungen. Also Lesegeschwindigkeit und Satzlänge wird entscheidend. Also 2 Sekunden ist also diese Speicherkapazität und wenn das bei Langsamlesern überschritten wird, haben sie eigentlich den ganzen Satz vergessen. Man kann natürlich sich helfen, indem man das Ganze noch einmal macht. Also der Lesestil... Also 4 Wörter pro Sekunde wäre eigentlich ideal. Also 240 Wörter pro Minute ist wirklich, also das sollte das unterste Limit sein. Ihr könnt es ja daheim im Keller einmal probieren dann könnt ihr eure Frau testen oder euren Mann und ja.
Aber damit du leise lesen.
Bitte?
Damit du leise lesen.
Ja, genau. Also laut lesen kann man kaum mehr als 150 Wörter pro Minute. Also laut ist, also ist das kaum mehr drinnen.
Jetzt bin ich fertig.
Okay. Aber das Internet und viele lesen hauptsächlich im Internet, das Internet verändert auch die Lesekultur. Jetzt wird es noch einmal komplizierter, aber es ist wesentlich, weil es mit der Bibel was zu tun hat. Entschuldigt, ja. Im Internet, da hast du Millionen, Milliarden Informationen und du trainierst dir an, du wirst kalibriert, auf schnell überfliegen und nur Fetzen rauszusuchen. So Elemente da, das brauche ich und so weiter. Man googelt sich so ein bisschen zusammen. Man liest gar nicht mehr alles, man liest nur mehr bestimmte Abschnitte, wo einem schon extra markierte Worte oder so in den Sinn kommen oder ins Auge gedrückt werden. Und man liest eigentlich gar nicht mehr mit dem Interesse, lange zu brüten, zu grübeln oder Sinnabschnitte zu lesen. Man wütet durch einen Informationsoverkill, ja, und pickt nur Dinge raus. Und das trainiert eine Kultur von Menschen, die oberflächlich lesen, die nicht orientiert sind auf Sinntiefe. Ja. Das ist auch nicht die Stärke gerade vom Internet. Ja. Das ist die Stärke von der Heiligen Schrift. Ja. Eine Tiefe, die niemand ergründen kann. Ein Brunnen, der unausschöpfbar ist. Im Internet neigt man, Abschnitte zu überspringen, kleine Häppchen zu lesen. Und Texte werden eigentlich nicht mehr wirklich langsam durchgearbeitet. Das kommt wahrscheinlich alles von dieser Online-Technologie, aber das hat das Auswirkungen für die Heilige Schrift? Ich denke schon. Ja, im Internet ist Quantität vor Qualität. Man muss sich halt da rauslesen ständig. Diese Ruhe, mir ist da jetzt kein anderes Wort, als dieses kontemplative, betrachtende Eindringen in Gedanken eines Autors, hineinversetzen in die Absicht eines Autors, das ist nicht unbedingt das, was uns das Internet antrainiert. Oder? Und auf solche Dinge kommt es an. Viele Studenten sind unfähig, das ist auch von, die Deutschen haben da sehr viele Leseforschungen gemacht, das ist dort schon Alarm in der Bildungspolitik und so weiter, den Sinn eines Textes im Ganzen zu erfassen, das kennen wir, das haben die Kalifornier schon auf den Unis vor 30 Jahren erkannt, dass auch die studentischen Arbeiten immer schlechter werden diesbezüglich. Und sie können dahinterliegende Gedanken oder Ideen gar nicht mehr vermitteln oder entfalten. Sie haben zwar etwas gelesen, aber das tiefere Verstehen oder weiter zu deuten oder zu folgern für andere Lebenssituationen und so weiter, ist nicht antrainiert. Das erinnert mich immer wieder an die Bibel, weil genau das, diese Mündigkeit, die sieht eigentlich Gottes Wort vor. Ja, das ist eigentlich das, was Gottes Wort anbeilt. Es hat also Auswirkungen auf die Bibel. So, wir sind noch immer jetzt bei dem zweiten Großbereich, ein Glaube, der voll auf ein Buch auch aufbaut und auf geschriebenes Wort und die Situation in unserer Gesellschaft. Kirchengeschichtlich muss man sagen, dass es gerade die Christen waren, die immer wieder das Lesen gefördert haben. Und weil es ist eigentlich ganz logisch. Und auch in der Mission ist oft das erste Alphabetisierung gewesen und ist noch heute so. Ja? Weil wir eben ganz besonders überzeugt sind, dass wir aus einem Buch heraus hingeführt werden zur Quelle des Lebens. Und zum Leben in voller Genüge. Und von daher nicht verwunderlich. Das kennt ihr, oder die Ungarn kennen das unter uns. Das ist am Calvin Dare in Budapest, habe ich aufgenommen. Calvin, ein Mann des Buches. Das hat die Reformation geprägt. Männer des Buches. Auch Wesley, glaube ich, hat gesagt, lass mich ein Mann des Buches sein. Ja, print and preach, also das war in der Kirchengeschichte immer wieder von Bedeutung. Und also eher in der katholischen Kirche nicht, ja, also da hat man ja die kirchliche Druckerlaubnis gebraucht. Bei einem Medienstatement beim Zweiten Vatikanischen Konzil haben sie direkt vergessen, das Buch zu erwähnen. Ja, das ist peinlich passiert, ja. Also haben sie völlig vergessen, diese Kirche ist nicht wirklich auf geschriebenes Wort sonderlich orientiert offensichtlich. Aber anders ist es in Europa seit der Reformation hergegangen. Das heißt, waren früher bildungsmäßig die südlichen Staaten in Europa, Universitäten in Mailand und was weiß ich, so führend, ist durch die Reformation und durch die Lese, auch das hat was mit der Leseförderung und mit dem Werthaltigkeit von Büchern auch zu tun, sind die nördlichen Länder und die protestantischen Länder, ich bin jetzt in der Zeit nach der Reformation, da hat sich ein Schwenk entwickelt über Europa. Aber jetzt ist es mehr oder minder schnurzegal. Ja? Europa geht in eine Lesefinsternis. Jetzt von Wikipedia, also könnt ihr selber nachlesen, aber in Wikipedia wird im Hauptartikel überlesen, wird betont in mehreren Absätzen, fast ausschließlich christliche Aspekte. Das Volk Israel, sehr auf Lesen und orientiert, besonders die Jungen und auf Vorlesen, ja, von Gottes Wort. Dann wird die Reformation, Lutherbibel also erwähnt. Dann wird die Sonntagsschulbewegung in den Landes- und Freikirchen erwähnt. Und alles hat laut Wikipedia zur Lesekompetenz in der Gesellschaft wesentlich beigetragen. Übrigens auch die allgemeine Schulpflicht. Aber das ist genau, ohne etwas weggeblendet zu haben, bei Wikipedia das Standardstatement. Ja, also es ist beachtlich, was die Reformation an Buch- und Schriftkultur beigesteuert hat. Sicher auch das moderne Bibliothekswesen und so weiter. Das haben wir schon ein bisschen, brauche ich jetzt hier in dieser Runde weniger betonen, dass Gottes Wort aufgeschrieben und dass es aufgeschrieben ist, dass es um Lesen geht, öffentliches Lesen, lesen auf privater Ebene, das ist uns, glaube ich, klar. Ich nehme da nur ein Beispiel her, was die Bewegung, die ich vorher also bedauert habe, was auf der anderen Seite auf Gottes, bei Psalm 119 zum Beispiel steht. Das ist jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Was du entschieden hast, präge ich mir ein. Das ist kein Internetüberfliegen, wie wir es vorher gesehen haben. Ja? Oder ich denke über deine Regeln nach. Ja, da ist irgendwie ein Brüten über Gottes Wort die Rede. Das ist kein oberflächliches Jagen und Springen von Absatz zu Absatz, da ein bisschen was raus, da ein bisschen was und schnell weiter und das nächste. Sondern ich denke über deine Regeln nach. Oder doch, Vers 23, doch ich will deine Vorschriften ergründen. Ja? Das geht in die Tiefe. Ich will deine Wunder täglich bedenken. Ja, da sind gelassene, geruhsame, eigene Denkprozesse dahinter. Noch stärker, mein Denken kreist in jeder Nacht um dich, damit ich immer dein Gesetz befolge. Oder ich habe dein Gesetz unendlich lieb, den ganzen Tag beschäftigt es mein Denken. Das ist Lesekultur. Ja? Und da könnte man jetzt viele solche Beispiele hernehmen. Aber das bräuchten wir eigentlich. Es geht immer wieder in der Bibel um das Lesen, auch im Neuen Testament um das Nachlesen. Obwohl wir haben uns jetzt mehr zu individuellen Lesern entwickelt, indem jeder auch eine Bibel zum Beispiel haben kann, das war früher anders. Da gab es mehr das öffentliche Lesen, das Lesen und das Auswendiglernen. Ja, das muss man noch dazu sagen. Die Reformation hat und der Buchdruck haben mit sich gebracht, dass jeder Einzelne selbst lesen kann und nachlesen kann. Auch der Pietismus war sehr stark Druck- und leseorientiert. Ich möchte da jetzt gar nicht zu viele Worte verlieren. Die Aufgabe der Kirche ist es, die Aufgabe der Gemeinde, mehr oder minder zu helfen, dem geschriebenen Wort, also eine Verbindung zu schaffen zwischen dem geschriebenen Wort und den Gläubigen. Übrigens, wenn ich jetzt da hernehme, der erste Heide, der sich bekehrt hat und taufen lassen hat in Apostelgeschichte 8, der Philippus, ist interessant, da steht in Vers 29, ich bin jetzt bei Philippus und dem Kämmerer, der Geist aber sprach zu Philippus, ihr wisst ja, der liest da, der plagt sich durch, war ein Schlechtleser. Aber er hat immerhin gelesen, der Kämmerer. Ja? Er hat sich durchgeplagt, aber er hat Interesse gehabt. Und ich würde sagen, das ist jetzt unsere Gesellschaft, heidnisch, ja? weg von Jerusalem. Er war suchend, irgendwie war er auf der Suche, da hat er so Bücher gekauft am Büchertisch dort in Jerusalem, so ungefähr, aber er hat nicht so richtig was anfangen können. Eigentlich will er aber. Ja. Meine Mutter war lange Zeit so. Ja. Also sie war wirklich keine Leserin. Ja. Aber eigentlich schon interessiert an dem, was Gott zu vermitteln hat und so. Und denen muss man helfen. Der Geist Gottes sagt dann, interessant, tritt hinzu, das gilt jetzt uns, um Leseschwachen zu helfen, sage ich jetzt aber heute. Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Ja. Geh mit ihm auf eine Reise, lieber Philippus. Ja. Der musste auch mal ein bisschen dorthin katapultiert werden vom Heiligen Geist, sonst wäre er auch nicht dorthin kommen, um dem Kämmerer zu helfen. Ja. Vielleicht müssen wir das auch ein Stück in unseren Gemeinden hinzuzutreten und mit denen, die suchend waren, schon ein Buch zu Hause haben im Bücherregal, aber noch nichts damit anfangen können, aber mit denen so quasi helfend auf den Wagen aufzusteigen und ihnen zu helfen und so zu fragen, Wie sagt er da, der Philippus? Also jetzt bin ich da in der Elberfelder. Verstehst du auch, was du liest? Ja? Der hat auch die Lesegeschwindigkeit, der war unter 150, schätze ich einmal. Ja? Verstehst du auch, was du liest? Und denen zu helfen und ihnen Begeisterung zu entfachen, ihnen zum Sinn hinzuführen, ja, ist eine wunderschöne Aufgabe. Ich möchte euch ermutigen, jetzt bin ich fast im Predigen, auf den Wagen aufzusteigen und zu helfen, die Geduld aufzubringen, um, ist eine Form von Leseförderung für praktische Analphabeten, um da zu helfen. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ja, mit einer Taufe gleich. Ja. Was sagt er da, der Kämmerer? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Der braucht irgendwie einen Schuhlöffel oder eine Hebamme oder so, jemand, der ihm hilft. Wie könnte ich denn? Und ich glaube, so gibt es viele. Jetzt habe ich die Statistiken so überblendet oder schon wieder vorbei. Aber jeder vierte oder fünfte bräuchte so einen Philippus-Dienst, ja, der ihm hilft, der die Geduld aufbringt. Und wir können dann im dritten Teil austauschen, also interaktiv, wie könnte man das angehen? Ja? Wo sind wir jetzt da stehen geblieben? Ja, das haben wir schon eigentlich. Ja, brauche ich auch nicht sagen, die Bibel als Gottes Wort ist Grund genug, das Lesen zu fördern. Das muss bei Leuten wie euch sowieso kein, also das ist ja ganz klar. Aber auch für die Gesellschaft. Oder ein paar Aspekte doch besonders unterstrichen. Es ist ein geistliches Mittel für uns selber zum Wachstum. Es ist aber auch ein wesentliches Instrument, die nächste Generation anzuleiten und auch die Gesellschaft mitzugestalten. Wir haben ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe und überall hat es auch etwas mit Lesekompetenz zu tun. Jedenfalls auch gilt es der nächsten Generation ganz besonders, also unseren Kindern und Kindeskindern, den Zugang zur Offenbarung Gottes zu ermöglichen. Und das hat mit ganz praktischen Tools was zu tun, mit ganz praktischen Fertigkeiten. Übrigens, die Bibel fordert uns auch auf, also besonders auch im Alten Testament, den Armen und Schwachen zu helfen. Die Armen und Schwachen heute, die Verlierer, sind die Bildungsverlierer, die Arbeitslosen, die nicht mehr mitkommen im Werksprozess, weil dort wird immer mehr Lesekompetenz auch notwendig und solche Fertigkeiten. Also es hat auch eine sozial-diakonische Komponente, das Ganze, wenn wir Leseförderung ins Auge fassen. Nur so nebenbei. Ich fasse zusammen, die grundsätzliche Fähigkeit, dass jeder Einzelne sich selbstständig und allein aus seiner eigenen Bibel ernähren kann, sollte eines unserer zentralsten Anliegen sein. Übrigens, diese neuesten Untersuchungen, was Wachstumsbewegungen und so betrifft, die haben mehr oder minder einen gemeinsamen Nenner. Also jetzt in der Gegenwart, die entscheidenden Wachstumsbewegungen, der gemeinsame Nenner ist, dass es diesen Bewegungen gelungen ist, dass jeder Einzelne sich selbst ernähren kann. Ja, also aus Gottes Wort selbst ernähren kann. Alle anderen Dinge, ob jetzt Megachurch und das und jenes, und ist alles im Vergleich unwesentlich, wenn es nicht gelingt, dass jeder Einzelne die Basics, so quasi das kleine Einmaleins beherrscht und dass er wenigstens selber seine eigene, also sich selbst ernähren kann. Wer selbst nicht lesen kann, muss immer gefüttert werden. Ich wollte eigentlich ein Bild im Internet suchen, bei unseren privaten Fotos unter 12.000 habe ich mir das jetzt nicht angetan, wo das Kind noch viel dreckiger ist und so weiter. Aber, also, wie kennt ihr das, Kinder füttern. Aber wir haben zu viele Erwachsene, die, weil sie selber nicht lesen können, von der Bibel nur wie fremd gefüttert werden. Ja, die am Sonntag womöglich kommen, sich ins Nest setzen, den Schnabel aufmachen und warten, bis die Vogelmutter dann da die Würmer reinschmeißt. Und das war's. Aber die es nicht gelernt haben, sich selber zu ernähren, selber Nahrung zu machen. Und selbst Ratten verhungern, ja, und sterben aus, wenn sie nicht selber sich ernähren können. Das ist eine alte Weisheit, da braucht man nicht lang dividieren. Ja? Okay. Die Zeit rennt. Wir kommen wahrscheinlich jetzt zum dritten Punkt und zur praktischen Folgerung. Wie könnten wir Lesekompetenz fördern als eine der wichtigsten Kulturtechniken und als eine der elementarsten Fertigkeiten, die das Christentum auch braucht? Und da möchte ich jetzt so ein Stück interaktiv jetzt mit euch also in einen Prozess eingehen. Ich gehe mal davon aus, dass dass da viele gescheite Herrschaften aus aller Herren Länder hier zusammengekommen sind, ein Brain-Schatz sondergleichen. Ich habe da einen Flipchart. Ich möchte selber auch lernen und ich möchte uns einige praktische Fragen stellen oder Aufgaben stellen. Ist das recht? Weil jetzt habt ihr mich genug gehört. Und die Frage ist zum Beispiel, also jetzt Austausch, ja, wollen wir das in Kleingruppen machen oder so interaktiv so nach vorne? Also jetzt seid ihr auch dran. Was ist euch lieber? Große Gruppe, okay. Die erste Frage ist eine sehr leichte, oder auch nicht, ja, heiße Diskussion womöglich. Teilen wir überhaupt diese alarmierende Analyse vom Reinhold Eichinger? Ist ja nicht ganz von mir allein. Die nächste Frage, ist mangelnde Lesefertigkeit tatsächlich ein Hindernis in der Schrift zu lesen? Und dann, also das soll dann der Hauptteil sein, geht es darum, wie könnten wir es angehen in den Familien, was müsste geschehen, um Leseförderung, Lesekompetenz in den Familien zu fördern. Ja, da fängt sie an. Was bedeutet das für die Gemeinde, für die Lokalgemeinde? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Das ist also eine Menge an Fragen und Ableitungen und vielleicht habt ihr da selber einige Erfahrungen. Also diese letzte Frage soll eigentlich jetzt unser Hauptzeit, also Augenmerk sein. Aber zuerst deduktiv möchte das andere nicht einfach voraussetzen. Also die erste Frage, teilen wir überhaupt diese Alarmanalyse? Bitte Alexander zuerst und dann Björn. Okay, laut und deutlich, dann hören Sie alle.
Ich war öfters mit dem Dave Hunt zusammen und er schreibt ja Bücher oder hat geschrieben, schneller als wir sie lesen konnten. Da sage ich, Dave, so dicke Bücher liest heute niemand mehr. Du weißt ja, über katholische Kirche, das Weib und die Frau und das Kinder. Mhm. Und er sagt, ich sehe in den Flugzeugen bei einem Vielflieger Leute mit ganz dicken Schwarten. Und die sah man tatsächlich noch so vor 10 Jahren und inzwischen kaum noch. Also ich bin ja gerade vor einer Woche Flug Thailand oder besser Kambodscha, Frankfurt, 11 Stunden Flug. Kaum noch jemand liest, sitzen alle wie mesmerisiert vor diesen kleinen Bildschirmen, schauen sich allen Schrott der Welt an, kannst ja auswählen und so weiter. Also videotisiert und wie der Spiegel klagte, idiotisiert.
Ja.
Da kann die Analyse dazu spielen.
Ja. Bevor du, ich möchte nur da gleich was reagieren. Also ein Schweizer Bichsel heißt der Lehrer oder so ein Schreiber, vor 30 Jahren ungefähr, hat mich sensibel gemacht. Der hat einmal geschrieben, irgendwo in einem Taschenbuch, von seiner Beobachtung. Er sagt, irgendwo in einem Restaurant oder so, sind zwar zusammengesessen der eine hat so eine Boulevardzeitung in der Hand gehabt und da waren sage und schreibe 8 Zeilen über Regazzoni. Das war damals dieser Lotusfahrer aus der Schweiz, Klee Regazzoni, wenn Sie sich erinnert, in den 80er oder so, Formel 1. Und der sagt das seinen Kollegen rüber und sagt, schau, da hast du was über deinen Regazzoni. Und der schiebt ihm diese Boulevardzeitung hin mit dem Kurztext 8 Zeilen, ja, oder 8 Sätze. Und der liest es langsam, er plagt sich durch den Text und dann sagt er seinem Gegenüber, was meinen die eigentlich da? Ja. Und Bichsel, also dieser Schweizer, hat es darum erwähnt und hat gesagt, das ist praktischer Analphabetismus. Der hat den Text gelesen, aber er hat am Schluss, selbst aus einem 8 Sätzen, kommt, also sicher ein simpler Boulevardzeitungstext, ja, über simplen Inhalt, aber am Schluss konnte er nicht sagen, um was geht's da eigentlich. Ja? Und das ist Bibellesen, oder das ist die Situation von, jetzt können wir unsere Statistiken einblenden, sagen wir mal von einem Viertel der Gesellschaft. Um was geht's da eigentlich? Die tun sich schwer. Für die ist das Buch ein bisschen zu dick, vielleicht. Ja? Wir können es nicht dünner machen, aber wir können ihnen Werkzeuge geben. Auf den Wagen aufsteigen. Bitte, Björn.
Ja, ich bin hier in Wien daheim und bin an und für sich ein viel U-Bahn-Fahrer. Da wiederum mache ich schon die Beobachtung noch, dass viele Leute auch dicke Schinken lesen. Ja. Wahrscheinlich muss man da aber auch unterscheiden, was sie inhaltlich lesen. Also ich glaube, ein Roman lässt sich wesentlich leichter lesen als jetzt ein wirklich gut fundiertes Sachbuch wie von Dave Hunt oder so. Beim Fernsehen ist es ähnlich. Ja. Wenn ich einen Film sehe, dann zu lassen, wenn schwierige Diskussionen im Fernsehen auch nicht leicht zu verdauen ist. Mhm. Meine Frage wäre noch gewesen, das habt ihr so ein bisschen vermisst in deinem Vortrag, wie das Verhältnis ist mit gedrucktes Buch und E-Book, weil wir ja auch in einer Zeit leben, wo es viele E-Book-Reader gibt.
Ja.
Ob das eine oder das andere vielleicht noch verdrängen ist.
Ja, also das ist der Fall. Also, aber das, die Lesekompetenz hat damit eigentlich nicht wirklich was zu tun. Da gibt es schon also erste Vergleichsforschungen. Der E-Book-Anteil steigt, aber ich glaube, das ist nicht, also das macht nicht den kräftigen Unterschied aus jetzt zwischen Print und E-Book. Bitte, Thomas.
In Teilen deine alarmierende Analyse. Ich glaube, wir stehen da eben vor dem Phänomen, dass auf der einen Seite tatsächlich weiterhin gelesen wird. Auch immer wieder Schriftsteller sagen, naja, was mache ich denn? Ich schreibe Bücher und die werden ja auch gelesen. Meine Leser schreiben mir.
Ja.
Da passiert was. Auch Jugendliche lesen durchaus komplizierte Bücher. Also selbst Harry Potter oder was die Frau Funke schreibt oder so ähnlich, diese Dinger, die sind so einfach nicht zu lesen. Die Zusammenhänge sind ganz schön kompliziert, um dahinter zu steigen durch diese Systeme. Es wird gelesen und zwar massenhaft gelesen. Mhm. Also wir sehen, auf der einen Seite gibt es immer noch eine große Gruppe, auch unter jungen Leuten, die lesen und die auch Lesekompetenz haben. Aber auf der anderen Seite, da stimme ich dir zu, gibt es auch eine große Gruppe, die praktisch gar nicht mehr fähig sind. Und je nachdem, in welchem man sich bewegt, in welchem Kreis, erlebt man das eine wie das andere.
Ja.
Was das jetzt nochmal zusätzlich mit dem Bibellesen zu tun hat, das ist aus meiner Sicht nochmal ein extra Thema.
Genau.
Aber jetzt einfach nur zu sagen, das liest keiner mehr, das halte ich für falsch. Stimmt.
Genau, das will ich auch nicht sagen. Und auch die Statistik zeigt ja, dass ein Auseinanderdriften ist. Die Vielleser, die sind unbeirrt, also die lesen 200 Bücher im Jahr oder 50 im, also das ist, und es entwickelt sich, glaube ich, die Gesellschaft auseinander und die neue Elite wird eher, also die Gesellschaft prägen wird, das Lesen, auch der Buch, man braucht ja nur auf die Frankfurter Buchmesse gehen, die schaut nicht jetzt nach einer Ruinenlandschaft aus. Da tut sich was. Ja. Es ist auch keine Finanzfrage heutzutage, aber ich glaube, wir dürfen trotzdem, also ich will das auch nicht schlecht reden, es gibt die Leser und das zeigen auch Statistiken, es gibt tatsächlich die Leser unter jungem Volk. Die gibt es und das macht ja auch Hoffnung. Aber es gibt eben auch eine breite Schicht und das sind nicht nur Migranten, muss man dazu sagen. Ja. Also das zeigen unsere also mindestens die österreichischen Untersuchungen, es gibt eben eine breiter werdende Schicht, die nicht wirklich zu den guten Lesern gehört. Bitte, Thomas.
Ich will nur noch ergänzen, also meine Erfahrung aus einer Spezialgruppe Russlanddeutsche, da sind viele darunter, die keine Lesekompetenz haben. Und zwar hat das unterschiedliche Gründe, zum Teil, dass sie eben zweisprachig aufgewachsen sind und so weiter. Aber habe ich sehr viel erlebt, sie sind nicht in der Lage, auch nicht ordentlich ihre Bibel zu lesen. Mhm. Trotzdem sind es Leute, die sich irgendwie in der Bibel auskennen und die relativ gut Bescheid wissen.
Ja.
Und da hat sich tatsächlich auch eine gewisse Kultur, hatte sich unter ihnen entwickelt, wie man eben im Bibelgespräch, Bibelunterricht lernt, was da drin steht, auch firm wird, ohne dass man selber in der Lage ist, gut zu lesen.
Ja.
Und meine Erfahrung war eben auch, gerade bei den Älteren, die lernen das nicht mehr. Der Zug ist abgefahren.
Ja. Aber die sind, und das ist eigentlich auch eine biblische Kultur, vom Einprägen, vom Auswendiglernen und so weiter uns weit überlegen. Und wir sind ja der Abschaum von Nicht-Auswendiglernern oder so. Also ich würde sagen, auch das jüdische Volk, da war viel mit Auswendiglernen und mit Wiederholen verbunden. Und das ist uns ja ganz abhanden gekommen. Und es ist auch in einem Statement, da wollte ich das betonen, das Einprägen hat ja damit auch was zu tun. Wenn die 12-jährigen Jungen in Israel, die Hallel-Psalmen auswendig konnten oder so, oder das Ganze, zum Beispiel die 5 Bücher Mose sind ja auch stark an verbale Wiedergabe orientiert und nicht an Printwerke, weil Druckereien hat es ja damals noch ganz wenig gegeben. Das heißt, die haben, ich erzähle das immer wieder, das Leben eines Abraham ist eben im Pentateuch dargestellt worden, aufgebaut an Meilensteinen in seinem Leben. Er hat Altäre gebaut. Das Leben von Isaac, das kann man leicht sich merken in einer Memorierkultur, die sich Dinge auswendig behalten kann. Das Leben von Isaac ist aufgebaut an Brunnen. Ja, also seine Meilensteine im Leben sind aufgebaut an Brunnen. Das Leben von Jakob ist aufgebaut an Gedenksteinen, die er da überall gesetzt hat. Das Leben von Josef hat immer wieder was mit Kleidern zu tun. Ja? Und so kann sich eine Kultur, wo nicht jeder zu Hause oder an seinem Smartphone, die Bibel hat, auch die Russlanddeutschen, man konnte sich gut helfen. Auch in Österreich, die Waldenser in Österreich, die haben die 12-jährigen Burschen bei den Waldensern haben das Markus-Evangelium auswendig können müssen. Ja? Und die waren. Bitte.
Das ist interessant, vor dem Hintergrund dieser Diskussion sich mal zu fragen, wie die das eigentlich machen von der Mission Voice of Hope. Die fahren also nach Lampedusa, können gar nicht genug Bibeln mitnehmen, um dort die Flüchtlinge, die da ankommen, zu versorgen. Die haben doch kaum Bildung, die Leute. Und trotzdem werden die offensichtlich dazu bewegt, die Bibel zu lesen. Also das finde ich unglaublich, wie das funktionieren soll.
Das weiß ich jetzt auch nicht im Detail. Aber das mit kaum Bildung, das beginne ich zusehends jetzt schon zu hinterfragen. Wir glauben, wir sind so die, ich merke jetzt immer wieder im Zusammenkommen, wenn bei uns nach 8, 9 Schuljahren die Leute nicht einmal lesen und schreiben können, von Rechnen gar nicht mehr die Rede. Also ich glaube, uns werden andere Kulturen bald überholen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Spektrum in Lampedusa ausschaut. Aber ich bin da nicht kompetent. Bitte.
Das sind doch meistens die Leute, die hierher kommen, die gut gebildet sind, die schlecht ausgebildet sind, haben ja gar keine Möglichkeit zu kommen, weil die kein Geld haben und so.
Ja, also es sind eher die Elite, die Schlepper bezahlen können. Die Schlepper, die cashen voll ab. Und es ist die Elite, die das überhaupt sich leisten können. Die wirklich Armen, Rückständigen, die schmachten zu Hause. Bitte, Lea.
Ich wollte eines sagen. Du hast gesagt, Beispiel mit dem Kämmerer. Kämmerer war kein Hausmeister. Er hatte Bildung. Er wurde gefragt von Philippus, verstehst du, was du liest? Nicht, dass er nicht lesen kann. Das ist jetzt keine Kritik, sondern ich glaube, er hat es nicht verstanden, weil er den Geist dazu nicht hatte. Er hat sich auch dann bekehrt. Nichts mehr von ihm. Ja? Ich glaube, das ist auch das Problem, dass wir die Bibel eben nicht in dem Ausmaß lesen, sie lesen sollten. Ich kann seitdem lesen, sondern ich muss mir auch hinsetzen, um meine Gedanken ordnen, um die Bibel auch lesen zu können. Aber zum Buch an sich möchte ich eines sagen. Ich arbeite seit vielen Jahren mit bei dem christlichen Bücherstand in Rathaus. Ja? Und ich verfolge genau die die Umsetzung, die gemacht werden, die dann ganz detailliert was verkauft wird. Ja? Das Buch für Erwachsene ist rückläufig. Ist aber auch eine Preisfrage. Bücher sind teuer geworden. Ja? Der Kinderbücherumsatz ist gestiegen. Der Gesamtumsatz ist steigend am Markt. Ja? Ich glaube, dass die Eltern oder Großeltern, wer auch immer, für ihre Kinder etwas kaufen, ob die Kinder es lesen oder ob die Eltern oder Großeltern mit den Kindern das lesen, das weiß ich nicht. Wir wissen aber, wenn wir mit unseren Kindern nicht lesen, werden sie auch nicht lesen lernen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist schon auch eine Preisfrage. Und das Internetlesen, ich glaube, man sollte das nicht ganz so verteufeln. Ich kann es nicht. Ich kann die Bibel im Internet am Handy nicht lesen. Ich brauche ein Buch. Ich bin eine andere Generation. Ja? Aber ich kann es mir nicht vorstellen, oder?
Also ich habe jetzt nicht das Bibellesen also verurteilt jetzt auf elektronischen Medien, da sehe ich keinen wesentlichen Unterschied, das möchte ich überhaupt nicht verteufeln. Nur das Internetlesen ist ein flüchtiges Lesen, also es fördert ein flüchtiges Leseverhalten, das zeigen Untersuchungen. Das wollte ich eigentlich mehr bloß legen.
Leute lesen, sie lesen Billigzeitungen, idiotische Zeitungen, die normaler Mensch nicht liest.
Gratiszeitungen oder so, ja.
Da liest er ja auch nur die Schlagzeilen. Ja? Aber das ist ein anderer Hintergrund.
Ja.
Wer liest heute Presse?
Ja. Okay, du nach Franz und dann gehen wir zu diesen praktischen Folgerungen. Bitte.
Könnte es sein, dass Anforderungen unseres Gemeindelebens eher auf mehr gebildete Menschen leben, also nicht unbedingt hochgebildete, aber eher gebildete. Einerseits sollte sie leben, andererseits auch sollten die Gottesdienst kommen und dort eine halbe Stunde lang in der Predigt zuhören. Auch das fordert ja einiges an Aufmerksamkeit. Das wäre natürlich auch eine Überlegung. Inwiefern erreichen wir vielleicht weniger gebildete Menschen von vornherein, nicht?
Genau. Also wir müssen jetzt eher ein bisschen zu den praktischen Folgerungen von Leseförderung kommen und ich möchte es auch jetzt. Ich möchte dort anfangen, irgendwie, wo überhaupt so früh als möglich anzufangen. Und wo ist es in der Kinderstube? Und die große Frage ist, was können wir tun in unseren Elternhäusern? Was können wir tun, um Eltern zu fördern oder zu helfen? Wo können wir den Hebel ansetzen, um mehr oder minder Lesekompetenz zu fördern oder um Lesen als etwas Attraktives zu machen. Nicht als eine Strafe, ja, so quasi, da muss man was laut vorlesen dann, sondern Lesen als etwas ganz Positives zu machen. Also ich glaube, wir müssen recht früh anfangen und vielleicht können wir mal nur so brainstormartig jetzt den Fokus dorthin legen und zusammentragen, was könnte man alles tun, was fällt euch ein, um Leseförderung innerhalb der Familie, beginnen wir beim Kleinstkindesalter, um das also irgendwie schon einmal positiv zu belegen. Bitte.
Ein paar Beispiele zu den ersten beiden Punkten, zur Familie. Es ist leider nicht mehr so der Fall in allen Familien, dass gemeinsames Essen da ist. Aber so es da ist, ist das, glaube ich, sehr fördernd für die Familie. Mit einem gemeinsamen Gebet zu starten, hoffe ich mal, ist für jeden verständlich. Man kann aber auch das Essen gemeinsam beenden. Und zwar, bei meinem Elternhaus war das üblich, dass hinterher ein Abschnitt aus der Bibel gelesen wurde. Das war dann noch so, dass der Vater das tat. Und wenn der Vater nicht da war, dann ging das auf den Sohn über. Und auf einen der Söhne. Ich bin ein bisschen konservativ aufgewachsen. Wir haben das bei uns so gemacht, dass wir nicht nur einen Abschnitt aus der Bibel lesen, sondern wir haben verschiedene Andachtsbücher für morgens und abends oder auch mittags. Und dann kann man auch das so verkaufen den Kindern, jetzt dürft ihr mal das Andachtsbuch lesen.
Mhm.
Und dann fällt auf, dass es Andachtsbücher gibt, die kurze Sätze haben. Leben ist mehr zum Beispiel, versucht das mittlerweile, weil dort auch geschult wird, zu den Autoren kurze Sätze zu nehmen, keine Paulus-Sätze, ne? So Epheser 1, Vers 3, gibt es auch noch hin und wieder. Da gibt es zum Beispiel auch das Buch Leben als Christ, das ist ein bisschen tiefer gehender, das hat dann leider ab und zu mal längere Sätze. Und da merkt man das schon, wenn Kinder laut lesen, dass das am Anfang ganz schön holprig ist. Aber sie kommen rein. Und das ist ein unglaubliches Training, wenn dann auch in der Gemeinde oder in Bibelstunden, zum Beispiel der Abschnitt, den man gerade nimmt, erstmal im Kreis laut gelesen wird. Ich stelle bei uns in der Gemeinde fest, dass wir mittwochsabends in der Bibelarbeit einige auch ältere Geschwister haben, die nicht flüssig lesen können. Nicht, weil sie alt geworden sind, sondern sie konnten es noch nie. Also wenn ich früh anfange, ein Kind beizubringen und zu sagen, jetzt darfst du laut lesen, dann hilft das dem Kind weiter. Und wenn das Bibelverse sind oder so, irgendwas bleibt dann auch mal hängen. Das hat zwei Vorteile. Erstens, sie lernen zu lesen, auch vorauszulesen, um die Betonung im Satz auf die Reihe zu kriegen, dass der Satz auch in seinem Inhalt verstanden wird. Das ist ja auch ein Problem. Nicht nur einfach ablesen, sondern betont zu lesen. Und das Zweite ist, sie lernen die Bibel auswendig, Verse. Dann kommen wir zum Zweiten. Wir haben bei uns in der Gemeinde festgestellt, dass die Bibelkenntnis, ganz schön nachlässt. Und da wir glücklicherweise viele Geschwister mittlerweile haben, die nicht aus christlichen Elternhäusern kommen oder christlich aufgewachsen sind, haben wir gemerkt, wir müssen da viel grundlegende Arbeit machen. Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir haben gesagt, was die kleinen Spatzen, so heißt unsere Kleingruppe bis zu 6 Jahre, was die da unten machen, das können wir oben auch. Die lernen nämlich jeden Monat einen Lernvers. Also zum Beispiel für den März, der Herbst war nördlich, mir wird nichts mangeln, Psalm 23, Vers 1. Das ist alles. Und diesen Vers haben wir mittlerweile jeden Sonntag einmal auf der Folie und die Gemeinde liest ihn mit. Das klingt vielleicht ein bisschen affig. Haben auch einige gesagt, das ist ja wohl unteres Niveau. Aber wir merken einfach, es kommt an, es wird gemacht, es wird eine Selbstverständlichkeit. Und ich hoffe einfach, dass wir am Ende dieses Jahres auch in der Lage sind, alle 12 Lernverse jeder zu wiederholen. Und zwar nicht von der Folie, sondern selber. Also einfach mal Anregungen, sowas klingt vielleicht manchmal primitiv, aber manchmal muss man auf dieses Niveau anfangen, um von da aus aufzubauen. Also gemeinsames Lesen zu Hause, gemeinsam in den Bibelhauskreisen, wo auch immer, die Dinge, die man gerade hat, vorlesen. Oder wenn einer eine Predigt hält, kann man einer aus der Gemeinde, da muss man natürlich wissen, wen man dafür handelt, den Abschnitt mal eben lesen. Das tut nämlich auch nicht mehr längst leer, weil manche haben Angst, sich zu blamieren. Aber so kommt das und vielleicht kommt dann auch wieder der Gedanke, ich nehme meine Bibel auch mit in die Predigtstunde, die wir haben. Denn auch da ist die Tendenz, derjenige schmeißt das vorne an die Folie und wenn ich dann ganzen Bibeltext an der Folie lese, sage ich, ist das meistens das Ziel verfehlt. Dann lesen die Leute ab und hören nicht mehr zu. Das ist ein ganz anderes Thema, aber auch da muss ich mitarbeiten, wie viel Information geht vorne und wie viel versuche ich zu animieren, dass die Geschwister in der Bibel mitlesen. Gebt denen Zeit, die Stelle zu finden, auch die Geschwindigkeit lässt nach. Das sind alles, ich glaube, Gedanken, die da mitkommen.
So, wenn ich das zusammenfasse, die Gemeinde mitnehmen, geduldig mitnehmen, durchaus etwas zumuten, aber damit insgesamt zu wachsen. Ich möchte noch ein Stück, weil unsere Zeit jetzt auch schon läuft, auf die Essensliste ist abgegeben worden, glaube ich, die da bei uns war. Ja. Ich möchte noch einmal auf die Familie zurückkommen, weil ich glaube, das Buch muss von frühester Kindheit positiv, das Buch grundsätzlich, ja, später, oder unser Buch, das, also unser Simon hat immer zu jedem Buch hat er gesagt, Bibel. Ja, also wenn die irgendwo war, das sind alles die Bibeln, weil für ihn war das Buch war die Bibel. Und ich glaube, wir müssen ganz früh anfangen, das Buch grundsätzlich positiv zu besetzen. Auch das Lesen grundsätzlich. Wir haben 5 Kinder und wir haben uns auch so Gedanken gemacht, also am Beginn der Erziehung, es ist uns nicht wirklich alles gut gelungen, muss ich sagen, was Leseförderung betrifft. Aber wir haben es zumindest versucht. Und ich glaube, wir müssten mehr mit dem Thema uns beschäftigen. Interessanterweise die staatlichen Stellen und Medien, die machen alle Förderprogramme, Lesefantenfest und das und jenes, Analysen. Die Kirche oder die Gemeinde Jesu hängt da hinten nach, hinter den staatlichen Stellen. Wo wir doch so von einem Buch leben wollen. Aber zurück zur Familie. Wir haben zum Beispiel probiert, also bei Kleinstkindern so ein Fetzenbuch, ja, das ist, also da kann nichts brechen, das kann man, also das kann man die Waschmaschine so, also mit einfachen Stoffsymbolen und so weiter, einfach das durchzublättern. Also, und auch dann die ersten Bilderbücher einfach als was ganz Positives gemeinsam anzugehen. Wir haben versucht, also das Buch hat ja einen natürlichen Feind und alles in der freien Wildbahn, was einen natürlichen Feind hat, tut sich schwer. Und damals war der natürliche Feind war der Fernseher. Und ich sage es einmal ganz ehrlich, wir sind eine Familie, wir haben praktisch 30 Jahre ohne Fernseher, wir sind ohne Fernseher ausgekommen, ist uns nie abgegangen. Manchmal war ich direkt glücklich, wenn ich, also man muss nicht so radikal machen, aber das war einfach unser Weg. Und wir wollten auf der anderen Seite das Lesen fördern. Und ich glaube, wir haben nichts versäumt. Wir haben versucht, viel in die Bibliotheken zu gehen. Die sind oft sehr attraktiv zubereitet, schon auch für Kinder, um Lesen zu fördern. Und dann gibt es so super Jugendbücher über Burgen, über Vulkane, um Interesse zu wecken. Insgesamt das Buch und das Lesen als was Vertrautes zu machen. Dann diese ganze Welt des Vorlesens als Stichwort. Ja. Also wenn die Eltern nicht ständig irgendwo mit einem Buch gefunden werden von der Vorbildkultur, ja, dann werden es die Kinder auch nicht machen. Das zeigen auch die ganzen soziologischen Untersuchungen. Also wir müssen selber lesen, aber auch Vorlesen ist was ganz Elementares. Besonders in der frühen Kindheit und dann drüber zu reflektieren oder diskutieren. Da werden Werte erarbeitet gemeinsam, interaktiv. Die Eltern haben das Bildungszepter oder ihre Verantwortung mehr oder minder abgegeben an linksorientierten staatlichen Medien. Ich sag's jetzt einmal und jammern dann zu Hause. Ja? Aber sie machen selber nichts. Ja? Also wenn ich jetzt bei dem Thema zum Beispiel Austausch über Gelesenes, Vorlesen, dann drüber reflektieren. Da kann man lernen, über Dinge nachzudenken. Vielleicht habe ich da eh noch. Na, lassen wir es. Vorlesen. Dann Biografien ist, also jetzt bei jungen Menschen, welche Chance hätten wir, wenn wir auf unseren Büchertischen tolle Biografien hätten? Ja, also einfach dort, wo Lebensziele und Werte geprägt werden oder auch Sehnsüchte geweckt werden. Ja? Also da könnte man viel einbringen. Das sage ich jetzt allgemein zum Buch und selbstredend natürlich für die Heilige Schrift. Wir sollten helfen, unseren Familien Familienandachten zu machen. Diese Fertigkeit ist nicht angeboren für den Mann auf der Straße. Und wenn das die Gemeinde oder wenn das niemand vermittelt und wenn es keine Vorbilder gibt, dann wird's auch niemand, wird niemand gleich zur Rande kommen. Also da haben wir überall ein gewaltiges Leck, würde ich sagen, aber auch gewaltige Chancen. Wenn es uns gelingt, das mehr in die Hand zu nehmen, anderen zu helfen, auf den fahrenden Wagen quasi aufzusteigen und Leuten zu helfen, den tieferen Sinn zu entdecken, und auch methodisch zu zeigen, wie kann ich das machen, wie darf ich herangehen, dann, glaube ich, kann Gott das wirklich verändern, um eine Gesellschaft zu verändern. Ich glaube, dass das, was in der Reformationszeit geschehen ist, mindestens im Mikrokosmos, in unserer Umgebung, in unseren Familien, in unserer Gemeindeperipherie geschehen kann. Und da ist auch die Gemeinde aufgefordert, Leseförderung zu überlegen. Was ist am Büchertisch? Wie stelle ich Bücher vor? Wie nehme ich die Gemeinde, so wie es das du angedeutet hast, auch in Bücherleseprogramme? Jeder Prediger, der vorne steht, sollte fast am Ende auch sagen, und da habe ich ein Buch, das zu diesem Thema was sagt. Am Büchertisch haben wir jetzt heute einige 8 Stück. Nächste Woche müssen wir es wieder zurückgeben oder so, könnt ihr es gleich kaufen. Also diese Cleverness, die könnte noch gesteigert werden, was auch das Arbeiten in der Gemeinde betrifft. Bitte, Richard.
Ja, ich wollte nur sagen, nicht nur diese Lesen, sondern auch
haben sicher auch das Problem, dass viele heute mit der Bibel nichts anfangen können. Sie lesen, sie bemühen sich, aber sie verstehen nicht, was sie lesen. Und ich denke, hier haben wir eine zusätzliche riesige Aufgabe in den Gemeinden. Ich möchte es einmal provokativ sagen, wieder vermehrt exegetisch und biblisch zu predigen. Das so nehmen wir ja Acht als Vorbild, dass die Leute merken, diese Bibel kann man verstehen, wenn man sie richtig auslegt, wenn man sich richtig mit ihr beschäftigt. Und hier haben wir vielleicht schon auch eine Tendenz heute, dass viele Prediger inzwischen thematisch predigen und über alle möglichen interessanten Dinge predigen, aber dass man wirklich eine exegetische Predigt macht, wo man sagt, Punkt 1, Verse 1 bis 5, das gebrauchen Sie schon fast nicht mehr heute, und dann diese Verse auslegt, aber natürlich aktuell und packend und auf die Situation heute ausgelegt und zugeschnitten, dass die Leute nachher sagen, und das, ich predige so, die, die mich kennen, ich predige so exegetisch, und da kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, was du da findest in der Bibel, ist unglaublich.
Ja.
Das gibt eine Faszination für dieses Buch. Und dann müssen wir gleichzeitig den Leuten auch lernen, wie man die Bibel sachgerecht auslegt. Also ja, diese Dinge finde ich einfach wichtig, weil wenn wir nur wieder wahnsinnig gut lesen können, Romane und alles Mögliche, haben wir noch nie erreicht, dass die Leute die Bibel wirklich lesen und verstehen, was sie lesen. Dabei müssen wir auch in unserem Predigtenbereich etwas tun, dass die Leute wieder Freude an der Bibel bekommen.
Hm. Na danke, also das wäre sicher eine zentrale Rolle der Gemeinde. Vielleicht die letzten Wortmeldungen, Björn noch.
Ja, ich will das nur unterstreichen, was der Richard gerade gesagt hat. Wir machen das gerade bei uns in der Gemeinde, ein chronologisches Bibellesen. Das heißt, wir haben da einen Bibellesenplan erstellt, den jeder hat aus der Gemeinde oder auch auf unserer Homepage das runterladen kann. Und dann gibt es dann jeweils am Sonntag, dann eine Woche danach, immer so die Highlights aus dem, was unter der Woche gelesen ist. Das heißt, die Leute sind herausgefordert, da wirklich mitzuarbeiten und dann quasi vorbereitet in den Gottesdienst zu kommen.
Ich muss jetzt da, oder wir brauchen noch ein bisschen eine Pause vor dem Abendessen, wir können noch in kleinen Gruppen. Also ich wollte ein bisschen herausfordern auch und die Alarmglocke läuten. Ja. Und das muss man manchmal heftiger machen, damit es überhaupt ankommt. Und das Ziel war, ja, Alarm zu schlagen, unseren Blick auf eine Zone zu richten, die meines Erachtens zusehends von Bedeutung wird und gleichzeitig nachzudenken, wie könnten wir dem begegnen. Ich glaube, die Mittel sind, wenn der Blick nur da ist, also wir sind, denke ich, durchaus in der Lage, Lösungen zu finden in den Familien, in der Gemeinde. Auch in unseren Printmedien würde man da mehr Unterstützung und so erwarten. Und ich glaube, das ist unsere Herausforderung. Vielleicht schließen wir da offiziell mit einem Gebet und bitten unseren Herrn, dass er uns auch hilft, da weise und entschlossen voranzugehen, damit wir sein Buch immer besser und besser selber ergründen können und der Gesellschaft nahe bringen. Wer möchte noch mit uns zum Abschluss beten? Amen. So, danke für eure Konzentration. Wir haben jetzt bis 18 Uhr eine halbe Stunde grob Pause. Dann wird es das Abendessen geben, vielleicht schon ein bisschen vorher. Und um 19 Uhr geht es dann weiter, wollen wir uns da wieder treffen in dem Saal für den Abendvortrag. Übrigens, eine Buchwerbung möchte ich noch machen. Wer gestern an dieser Wien-historischen Führung teilgenommen hat, viel von dem Inhalt könnte man in dem Buch da finden, das da Thomas Mayer auf seinem, auf seinem Büchertisch draußen hat. Jetzt mache ich Bücherwerbung in eigener Sache in dem Fall.